Pack selber funktioniert konkret so, dass das Framework den Entwickler in die Hand nimmt und durch seinen Entwicklungsprozess durchführt.
What's up? Wissen, was geht? Mit dem Podcast der ASAP-Gruppe. Mein Name ist Ebru Karaman und gemeinsam sprechen wir über alles, was ASAP bewegt. OEMs und Zulieferer arbeiten längst an durchgängigen Prozesslandschaften und setzen auf Automatisierungslösungen und agiles Arbeiten. Trotz aller Automatisierung bleibt der Mensch jedoch der entscheidende Faktor, denn er muss Prozesse und Normen einhalten sowie die DevOps-Kultur leben. Wie ein neues Framework von ASAP dabei unterstützen kann, erklärt uns Sebastian Heinemann, Bereichsleiter Softwareentwicklung bei ASAP. Hallo Sebastian, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Ebru, für die Einladung.
Als Bereichsleiter der Softwareentwicklung bei ASAP kannst du uns einen kurzen, vielleicht auch einen längeren Überblick darüber geben, worin aktuell die größten Herausforderungen in der Softwareentwicklung liegen.
Ja, im Prinzip, wir sehen das aktuell überall in den Medien. Die Automobilindustrie steht vor einer großen Wende, wenn nicht vielleicht sogar vor der größten Wende ihrer ganzen Geschichte. Wir sehen Themen Richtung alternative Antriebe, wir sehen mehr Umweltbewusstsein, wir sehen mehr Nachhaltigkeit, das sind alles Themen, die immer mehr in den Vordergrund kommen. Und wir sehen vor allem auch, dass die OEMs erkannt haben, dass die Software in Zukunft ein neuer Business-Faktor wird. Man möchte in Zukunft nicht nur über den Verkauf von Fahrzeugen Umsätze generieren, sondern auch über nachgelagerte Services, über digitale Ökosysteme, über mehr Kundenbindung. Und das ist alles Software, die am Ende des Tages in den Fahrzeugen mitfährt.
Das sind ja einige Herausforderungen auch für die Softwareentwicklung, wenn sie so im Fokus steht. Was genau bedeutet zum Beispiel die Umstellung von Fahrzeugarchitekturen auf zentrale Hochperformance-Steuergeräte für euch als Entwickler?
Also man hat ja schon vor vielen Jahren erkannt, dass die Software immer komplexer wird in den Fahrzeugen. Die Verteilung auf teilweise 70, 80 verschiedene Steuergeräte nicht mehr so sinnvoll ist und die Komplexität damit einfach viel zu hoch ist. Deswegen hat man ja dann am Ende des Tages gesagt, man konzentriert sich auf 3, 4, 5 Hochperformance-Steuergeräte. Die Folge von dessen ist jetzt allerdings, dass teilweise Abteilungen wie eine Antriebsentwicklung oder wie eine Fahrwerksentwicklung, die über Jahrzehnte lang parallel arbeiten konnten und auf ihre eigenen Steuergeräte integrieren konnten, jetzt mit einmal in der Situation stecken, sie müssen zusammenarbeiten, sie müssen mit ähnlichen oder sogar gleichen Prozessen und Methoden arbeiten und sie müssen auf ein einziges Steuergerät integrieren. Da stellt die Abteilungen in Richtung Zusammenarbeit, aber auch uns Entwickler in Richtung Homogenisierung von verschiedenen Prozessen und Entwicklungswerkzeugen vor große Herausforderungen.
Das heißt, durchgängige Prozesse, Methoden und Tools sind aus deiner Sicht unverzichtbar?
Das ist eine sehr spannende Frage. Auf der einen Seite in Richtung Requirements Engineering, Richtung Anforderungsmanagement, in Richtung Testmanagement, in Richtung Architektur sollten die Tools definitiv zusammenspielen, wenn nicht sogar die gleichen Tools sein, über alle Domänen. In der Implementierung am Ende des Tages gibt es doch große Unterschiede, die dazu führen, dass zumindest einzelne Entwicklungstoolketten nicht gleich sein können.
Sind die PMT-Landschaften, also die Prozesse, Methoden und Tools, der OEMs denn Stand heute auch bereits durchgängig gestaltet?
Nein, das ist ein großes Aufgabengebiet, mit dem wir uns gerade beschäftigen.
Und woran ist es bis dato gescheitert?
Am Ende des Tages an den unterschiedlichen Domänen mit ihren unterschiedlichen Herausforderungen. Stell dir vor, ich möchte heute eine Leistungselektronik oder die Software einer Leistungselektronik entwickeln. Die Leistungselektronik ist am Ende des Tages die Ansteuerung des E-Motors, also in Richtung E-Mobilität. Oder ich möchte das neueste Infotainment-System entwickeln. Beim Infotainment-System geht es darum, User Experience zu zeigen, also mit großen Datenmengen umzugehen, halt eine gute Optik für den Anwender zu erzeugen. Das sind prinzipiell zwei völlig unterschiedliche Vorgehensweisen, wie die Software entwickelt wird, verschiedene Technologien, die da zum Einsatz kommen und daher auch unterschiedliche Toolketten und Absicherungsverfahren, wie man diese Software dann am Ende des Tages absichert.
Die Anforderungen an die PMT sind also je nach Bereich und Einsatz doch recht unterschiedlich. Was genau bedeutet das für unsere Vision einer einheitlichen PMT-Struktur?
Ja, das bedeutet dahingehend, dass wir einheitlich zusammenarbeiten sollen auf der Ebene in Richtung Requirements Engineering, in Richtung System Engineering, aber auch auf der rechten Seite im V wenn man sich bildlich vorstellt, in Richtung Testmanagement, in Richtung Freigabe, in Richtung Homologation. Das sind alles Disziplinen, die sicherlich über alle Domänen mehr oder weniger gleich laufen können, wo man dann auch am Ende des Tages mit gleichen Prozessen, mit ähnlichen Methoden und vor allem auch mit gleichen Werkzeugen halt arbeiten kann. Halt in der unteren Spitze des Vs, also in der wirklichen Implementierung, in der Absicherung dieser Technologien, da sind dann schon eher größere Unterschiede in den Toolketten, in den Methoden, in den Prozessen. Wie halt gesagt, das Beispiel zwischen Infotainment-System, zwischen einer Leistungselektronik oder vielleicht noch ein anderes Beispiel zu bemühen in Richtung autonomes Fahren, wo man für die Algorithmen sicherlich nochmal ganz andere Herausforderungen hat an die Toolkette.
Nochmal zusammenfassend, also es heißt jetzt PMT-Strukturen, also einheitliche PMT-Strukturen sind wichtig, allerdings werden wir niemals eine hundertprozentige Durchgängigkeit erreichen. Wie gehen denn die OEMs mit dieser Situation um?
Ja, zunächst muss man einmal sagen, sie haben diese Situation erkannt und sie leiten zumindest in meinen Augen die richtigen Maßnahmen ein. Eine Maßnahme ist zum Beispiel das Aufbrechen dieser Silo-Denkweise. Also man versucht, PMT-Abteilung, also die Entwicklungsabteilung für die Infrastrukturen zusammenzulegen, damit die einfach einen größeren Scope bekommen, damit sie sich vielleicht auch um die Belange von mehreren unterschiedlichen Domänen kümmern müssen. Auf der anderen Seite setzen sie mittlerweile einen starken Fokus auf das Thema DevOps, auf das Thema Automatisierung, auf das Thema Mindset der entwickelten Teams, also hin zu mehr Verantwortung für jeden Einzelnen, hin dazu, dass man durch eine Homogenisierung der Toolketten auch mehr Automatisierung schafft im Bereich DevOps.
Inwiefern stellt der konsequente Einsatz von DevOps einen Lösungsansatz dar? Also und wenn ja, wie können wir uns das genau vorstellen?
DevOps selber ist eigentlich ein Synonym aus Development und aus Operations. Am Ende des Tages verfolgt es allerdings zwei Lösungsstrategien oder vereinfacht gesagt zwei Lösungsstrategien. Mehr Selbstverantwortung für die eigentlichen Mitarbeiter, für die Entwicklungsteams, selbstorganisierte Teams ist der eine. Auf der anderen Seite ein ganz klarer Fokus hin in Richtung Automatisierung. All das, was entwickelt wird, wird einheitlich gebaut, es wird einheitlich kompiliert, es wird einheitlich getestet und so kann ich am Ende des Tages auch sicherstellen, dass das, was die einzelnen Teams entwickeln, die Artefakte, am Ende des Tages auch integrierbar sind und vor allem auch automatisch halt integrierbar sind.
Und welche Rolle spielt jetzt dabei PAC, also das Process Automation Kit, das ihr für unsere Kunden entwickelt habt?
Ja, also PAC setzt eigentlich da an, wo heute gängige DevOps-Technologien aufhören, bei den eigentlichen Entwicklern und wie die Entwickler arbeiten. Stellt dir vor, eine DevOps-Pipeline ist eine Automatisierungs-Query von verschiedenen Entwicklungsschritten. Darin wird genau beschrieben, was passiert mit den einzelnen Entwicklungsartefakten, die während dem gesamten Entwicklungsprozess entstehen. Wie werden die kompiliert, wie werden die gebaut, wie werden die integriert, wie werden sie am Ende des Tages zu einem Gesamtprodukt irgendwie zusammengefasst. All das ist in der DevOps-Pipeline abgebildet und die einzelnen Entwickler bzw. die Teams haben dann den Job, diese Artefakte quasi in diese Pipeline reinzuentwickeln. Woher sollen die jetzt wissen, nach welchen Gütekriterien diese Artefakte entwickelt werden? Woher sollen die Entwickler wissen, wie sieht meine Toolkette aus? Also was sind die Ansprüche einer DevOps-Pipeline, damit die mit diesen Artefakten umgehen kann? All das adressiert PAC.
Das musst du uns jetzt noch genauer erklären. Wie funktioniert das konkret?
Das funktioniert, also PAC selber funktioniert konkret so, dass er quasi, dass das Framework den Entwickler an die Hand nimmt und durch seinen Entwicklungsprozess durchführt. Halt was wir machen, wir gucken uns die tägliche Arbeit von den entwickelnden Teams an, wir gucken uns die Toolketten an, wie wird gearbeitet, wir zählen Klicks, wie oft muss ein Entwickler in den verschiedenen Tools, mit denen er arbeitet, klicken, wie sieht der eigentliche Entwicklungsprozess für ihn persönlich aus. Im nächsten Punkt gucken wir uns an, welche Tools gibt es, wie können wir diese Tools fernsteuern. Im nächsten Punkt gucken wir uns an, was können wir davon alles automatisieren. Also das heißt, wir können im Prinzip alles halt automatisieren, was nicht wertschöpfende Tätigkeiten von einem Entwickler ist. Coden, modellieren, Architekturen erstellen, Testimplementierungen erstellen oder Testspezifikationen erstellen, sind sicherlich alles Arbeitstätigkeiten, die wertschöpfend sind. die auch dem Entwickler am Ende des Tages Spaß machen. Aber halt alles andere, was er sonst so tun muss, damit er zum Beispiel seinen Source Code in die DevOps Pipeline halt integrieren kann. Halt all das sind Arbeitsschritte, die rein zur Prozessbefriedigung dienen und die wir mit PAC am Ende des Tages automatisieren können.
Wie entstand denn die Idee zu PAC?
Die Idee von PAC ist in der Tat eigentlich mittlerweile 10-11 Jahre alt. Sie kam ursprünglich aus einem Umfeld, wo wir Serienentwicklung für Steuergeräte-Software gemacht haben. Ein sehr prozesslastiger Job, sehr viele Quality Gates, die eingehalten werden mussten, weil es einfach um Serienentwicklung ging. Man kann da eher davon reden, von einer Softwarefabrik als von einer echten Entwicklung. Und all diese Prozesse und all das Doing musste damals manuell gemacht werden. Das war jetzt nicht so spannend gewesen für die Entwickler, hatte auch zur Folge gehabt, dass es auch teilweise Fehler gab. Und wir haben uns überlegt, ja, was muss man denn anders machen? Wie kann man das denn besser machen? Wie kann man das vor allem mehr automatisieren? Und so entstand damals die Idee für diesen Automatisierungsbaukasten. Wir haben es innerhalb relativ kurzer Zeit geschafft, teilweise Software-Integrationsstände, wo wir vorher 2x3 Arbeitstage Zeit benötigten, zu reduzieren auf 1 Stunde. Wir konnten über die Baukastensystematik die einzelnen Automatisierungsschritte wiederverwenden für andere Prozesse. Am Ende haben wir uns vor 3 Jahren bei ASAP dazu entschieden, die ursprüngliche Idee nochmal aufzugreifen, auf einen neuen technologischen Status oder Stand zu bringen, unseren ganzen Erfahrungshintergrund aus 10 Jahren Automatisierung von Entwicklungsprozessen mit einfließen zu lassen und PAC neu zu entwickeln, um einen echten Mehrwert für unsere Kunden, aber natürlich auch für unsere interne Entwicklung zu bieten. Mittlerweile nutzen wir PAC nicht nur für unsere Kundenprojekte, sondern auch für unsere internen Entwicklungen äußerst effektiv.
Die Zeitersparnis, die du erwähnt hast, ist wirklich total beeindruckend. Man kann sich ja ungefähr vorstellen, wie viel Geld das auch einspart letzten Endes. Eine letzte Frage noch an dich, Sebastian, kurz und knapp zusammengefasst. Die 3 größten Vorteile deiner Meinung nach zu PAC?
Also für die Rolle als Entwickler sicherlich, dass er sich auf das konzentrieren kann, was ihm Spaß macht, halt entwickeln und wertschöpfende Tätigkeiten leisten. Aus der Sicht eines Prozess oder eines Qualitätsbeauftragten auf die Einhaltung seiner Standards und seiner Prozesse. Man kann sich darauf verlassen, was die Automatisierung macht, und man kann es auch über verschiedene Technologien und Logging-Verfahren nochmal halt verifizieren, ob wirklich die Automatisierung richtig gearbeitet hat. Und am Ende des Tages aus der Sicht eines Managers sicherlich die Zeit- und Kostenersparnis bei der ganzen Sache. Das Onboarding geht viel, viel schneller von neuen Mitarbeitern. Ich kann komplexe Prozesse sehr einfach modellieren und für neue Mitarbeiter sehr einfach klar und verständlich machen und sie so sehr schnell in den eigentlichen Entwicklungsbetrieb einbeziehen.
Eine wirklich spannende Entwicklung, bei der es sich lohnt, den weiteren Verlauf auch mitzuverfolgen. Wenn ihr da draußen weitere Infos zu PAC haben wollt, wir haben für euch die Links in den Shownotes. Vielen Dank, Sebastian, für das Gespräch.
Vielen Dank, Ebru, für die Einladung.
Mit nur einem Klick könnt ihr übrigens auch unseren Podcast abonnieren oder weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.